Ja, frohe Ostern miteinander. Schön, dass wir bei diesem wunderbaren Wetter zusammen sitzen dürfen hier drin. Drei Tage, die alles verändern. Und manchmal ist das Leben, es besteht doch aus solchen Momenten, wie wir sie an Ostern haben, oder? Da gibt es Momente, in denen gefühlt alles zerbricht. Wo alles am Ende ist, es ist dunkel. Momente, in denen man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist Ostern. Aber Ostern ist auch der Tag wie gestern. Dieser seltsame Tag dazwischen. Und manchmal mache ich gerne dieses Gedankenexperiment und versuche mich in diese allererste Generation von Menschen zu versetzen, die Ostern erlebt haben. So, Jesus war in dem Grab. Ostern war vorbei. Ihr großer Held, er ist gekreuzigt worden. Sie denken, es war's und dann ist dieser Karsamstag. Es ist still, es ist leer. Sie zweifeln, habe ich auf das richtige Pferd gesetzt? So, wie geht's jetzt weiter? Und dann kommt Ostersonntag und Ostersonntag ist alles anders. Und ich dachte, wir lesen gemeinsam das, was an diesem Ostersonntag passiert ist. Und ich versuche es euch vorzulesen. Ich hoffe, es macht keine Einschlaf-Vibes bei dir, sondern du kannst dem folgen. Die Auferstehung. Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Und plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tage wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den 11 Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig. Und deshalb glaubten sie ihnen nicht. Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Und dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leintücher. Dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. So viele von euch sind heute Morgen hier reingekommen und es war Freude und es gibt diesen Osterspruch-Austausch, den man macht und wir alle gucken zurück auf Ostern. Wir wissen, wie es gelaufen ist, aber die erste Generation wusste das nicht und die war mächtig verwirrt. Für sie war das alles so ein bisschen fraglich, so was passiert hier? Und es wird berichtet von den Frauen, die diese Engel treffen, die ihm sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Genau so, wie es euch doch gesagt hat. Aber es hat in ihren Köpfen erstmal keinen Sinn gemacht. Sie mussten erstmal dran erinnert werden. Sie sind nicht mit diesem Gedanken in das Osterwochenende und dachten, ja, wir wissen genau, wie es ausgeht. Wir müssen jetzt nur anderthalb Tage durchhalten, alle Emotionen durchleben und dann wird alles gut. Und sie waren verzweifelt. Die Jünger glaubten den Frauen ja nicht mal, als sie zurückkamen und gesagt haben, es war so. Und wenn es stimmt, dass dieses Grab leer ist, dann ist es eben mehr als eine nette religiöse Geschichte, die irgendwie ein bisschen Hoffnung vermitteln darf. Es ist der Moment, der alles verändert. Nicht nur damals für sie, sondern auch für uns heute, für dich. Wollen wir uns ein bisschen angucken, warum die Auferstehung alles verändert. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie radikal dieses Thema ist. Wie essentiell es ist für den christlichen Glauben und wie viel damit steht oder fällt. Es ist nicht ein netter Zusatz. So manchmal haben wir ja die Diskussion in unserer Kirche in so Randthemen. War die Schöpfung jetzt 7 Tage oder nicht? Ja, wie viel von den jüdischen Ritualen müssen wir als Christen noch einhalten oder nicht? Was genau galt für die ersten Judenchristen und was gilt für uns 2000 Jahre später noch? Und da gibt es viele Themen, da können wir fröhlich diskutieren. Wenn es um die Auferstehung geht, dann sind wir ganz, ganz, ganz im Kern angekommen. Paulus sagt es mal, ich mag Paulus, er ist manchmal sehr direkt in seinen Briefen gewesen. Und so schreibt er der Kirche in Korinth, dieser ganz jungen Kirche. Und wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium, also diese Botschaft vom Tod und der Auferstehung von Jesus Christus, verkünden, und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. So, wenn Jesus nicht wirklich aus dieser Grabhöhle rausgekommen ist, dann ist es sinnlos. Dann ist das, was wir seit, ja, vielleicht wir ja nicht seit 2000 Jahren, aber unsere Vorgänger machen und was wir heute noch tun, dann ist das sinnlos. Es ist sinnlos, dass du daran glaubst, dann geh und such dir was, was Sinn macht, was dir in deinem Leben hilft. Es ist hart, aber es ist ehrlich. Weil wenn Ostern nicht passiert ist, dann ist Kirche Zeitverschwendung. Dann ist Glaube, wie heißt es so schön, Opium für das Volk. Dann ist es, ja, Selbsttäuschung. Dann ist Jesus nur ein tragischer Mensch gewesen, der dummerweise von den Römern erwischt wurde und dummerweise am Kreuz gelandet ist. Dann ist es so. Und das Entscheidende ist, aber dass Ostern eben nicht ein inneres Gefühl ist. Diese Auferstehung nicht ein inneres Gefühl war, was die halt hatten, weil sie so verzweifelt waren. Und manchmal heißt es so, ja, Jesus hat dann irgendwie in den Herzen der Jünger weitergelebt und sie haben seine Botschaften verkündet. Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin oft nicht so sentimental, vielleicht bist du es ein bisschen mehr, dass da was weiterlebt. Vielleicht, aber wärst du bereit, dafür alles zu geben? Ich meine, dass Jesus existiert hat und dass er gekreuzigt wurde, bestreitet kein ernsthafter Historiker. Da sind wir uns einig. Da haben wir nicht nur die biblischen Berichte von den Augenzeugen, sondern auch außerhalb diesem Buch, das wir als Bibel bezeichnen, ist die Beweislage sehr gut. Und was wir auch ehrlich sagen müssen ist, Jesus von Nazareth, er war nicht die erste Messias-Figur, die im Jüdischen aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin der Retter und ich führe euch in die Freiheit. Und die gab es immer wieder, die Jungs. Ja? Und es lief immer nach dem gleichen Muster ab. Sie haben das groß proklamiert, da waren ein paar Hoffnungsvolle, die haben sich hineingeschlossen. Oft wurde es dann gewaltsam und die Machthaber haben gesagt, nö, wir haben keine Lust zu gehen, haben die festgesetzt, haben sie hingerichtet und danach war die Bewegung weg. Die gab es nicht mehr. Und das ist immer und immer wieder passiert. Wir können es in den historischen Berichten nachlesen. Und im jüdischen Denken war es ganz klar, wenn diese Retterfigur, dieser Messias, wie sie ihn nannten, wenn der stirbt, dann war er nicht der Echte. Erinnert euch das so ein bisschen an die Hexenjagd damals, so, ja? Wenn sie nicht überlebt, dann war sie eine und wenn sie überlebt, wie auch immer. Ja? So ein bisschen war das damals auch. Wir folgen ihm, wir gehen gegen die Römer, wir protestieren, wir sind vielleicht gewaltsam, aber wenn der Typ tot ist, der uns vorausläuft, dann war es halt nicht. Dann müssen wir uns einen neuen suchen. Und Jesus stirbt auch, aber anders als alle anderen Messias-Bewegungen von damals, gibt es seine Bewegung ja noch. Sie hat sogar bis nach Göppingen geschafft. Und irgendwie wart ihr alle motiviert, heute Morgen hier aufzutauchen. Ich weiß nicht, ob ihr bestochen wurdet oder ob es nachher ein gutes Mittagessen gibt und die Oma gesagt hat, aber nur, wenn ihr vorher in den Gottesdienst geht und jetzt seid ihr hier. Weiß ich nicht. Ehrlicherweise muss man eigentlich sagen, Jesus, seine Bewegung, die er ausgelöst hat, die ging erst danach, nach Ostern, so richtig los. So bis dahin waren das die 12 und dann gab es irgendwie die 120 drumherum. Jesus hat kein Buch geschrieben, er hat keinen Krieg geführt, er hat nicht einen einzigen Römer abgestochen, ist vielleicht schon zu böse, aber nicht mal verprügelt. Obelix wäre enttäuscht, keine Helme zum Sammeln. Er hat Friedensbotschaften verkündet, er hat Wunder getan, er hat Menschen gesättigt, aber es ist irgendwie immer nicht so riesig groß geworden. Und erst nach seinem Tod ging es so richtig los. Und so ist die eigentliche Frage nicht, hat Jesus gelebt oder nicht? Es ist nicht mal, ob er gekreuzigt wurde oder nicht, sondern die Frage ist, ist Jesus tot oder ist er wirklich auferstanden? Und niemand muss das glauben, aber du brauchst eine gute Alternative, wenn du das erklären willst, was wir vorfinden an Hinweisen. Wie sagte Sherlock Holmes mal, wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Und damit stehen wir an Ostern vor den Augenzeugenberichten. Lukas berichtet, dass Jesus seinen Nachfolgern erschienen ist, und das waren ja auch schon ein paar, und sagt ihnen, schaut meine Hände und meine Füße an, mit diesen Malen von den Nägeln von der Kreuzigung. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Jesus nach Ostersonntag, er begegnet seinen Nachfolgern, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren. Die kannten die, den. Ja, die waren Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ihr habt, glaube ich, alle so ein romantisches Bild, wie das war, wenn 12 oder 13 Männer Tag und Nacht zusammen unterwegs sind. Ich habe ein sehr lustiges Bild im Kopf, aber das sei dir überlassen. Die kannten sich. Die wussten, wie sie sind, wie sie sich verhalten, wie es sich anfühlt, in der Gegenwart von jemandem zu sein. Und Jesus sagt ihnen, fass mich an. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 12 alle gleichzeitig Hallos hatten, ja, und irgendwie was geraucht hatten und sich das alle eingebildet haben, und in ihrem Herzen hat es halt weitergelebt. Und dann heißt es weiter in der Apostelgeschichte, sie, diese Apostel, waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen, also auch nicht nur einmal in der Trauer, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Später heißt es einmal, er erschien sogar 500 Menschen gleichzeitig, über Wochen. Und alle bis auf einen von den Aposteln, Johannes, der hat ein bisschen eine Sonderrolle, alle seine engsten Nachfolger sind als Märtyrer für diese Botschaft gestorben. Dass es einen Verrückten in der Gruppe gibt, der sagt, ich bin unverbesserlich, unbelehrbar, ich gehe bis zum Äußersten, und wenn sie mir mit dem Tod drohen, okay. Ja, Johannes haben sie versucht, glaube ich, in dem siedenden Topf Öl zu kochen, im Kolosseum, haben sie nicht hingekriegt. Alle anderen sind gestorben und es ist unlogisch, dass sie das für Fake News getan hätten. Es macht keinen Sinn. Und über sie hinaus ja viele mehr. Wir haben letzte Woche für unsere verfolgten Geschwister auf der ganzen Welt gebetet. 315 Millionen Christen in den Ländern, in den 50 schlimmsten Ländern, wo sie extreme Diskriminierung erleben. Ich habe gestern Abend erst wieder ein Video gesehen aus Nigeria, wo sie jemanden mit Metallstangen auf der Straße verprügeln, einfach nur, weil er diesem Jesus nachfolgt. In unserem Land zum Glück unvorstellbar gerade. Aber das Fazit, das sich doch aufdrängt, wenn Menschen bereit sind, diesen Weg zu gehen, wenn sie bereit sind, dafür einzustehen, dass dieses Grab wirklich leer war. Und dass sie diesem Jesus wirklich begegnet sind, dann ist Ostern nicht wahr für manche, sondern dann ist Ostern wahr. Und die Frage ist, was heißt das denn, wenn Ostern wahr ist, wenn dieser Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, wenn er wirklich das abgezogen hat, was er angekündigt hat? Das wollen wir im zweiten angucken. Was am Kreuz passiert ist an Karfreitag und warum Ostern dann entscheidend ist. Vielleicht hast du Karfreitag miterlebt hier im Gottesdienst und dann kennst du dieses Kreuz hier. Das stand zwischen den Abendmahltischen hinten. Und wir haben eingeladen, dass ihr kleine Zettel schreibt und sie daran heftet. Und auf diesen Zetteln steht etwas Reales. Etwas, das uns alle vereint. Was jeder von uns kennt. Da steht Schuld drauf. Dinge, die wir sagen, die wir tun, die wir denken, die nicht gut sind. Die uns schaden, unseren Mitmenschen, dieser Schöpfung. Dinge, die wir manchmal bereuen, die wir manchmal auch verdrängen. Dinge in unserem Charakter, in unserem Denken, in unserem Tun, die Gott nicht gedacht hatte für diese Welt. Als er gedacht hat, hey, ich mache das richtig, richtig schön. Richtig gut. Es steht für all das Schlechte, für das Böse, für das Egoistische. Und viele von euch haben gesagt, hey, hier sind Punkte, Gott, da brauche ich Hoffnung. Da brauche ich Kraft, da brauche ich Vergebung, da brauche ich einen Neuanfang. Und Gott ist ziemlich klar und sagt, wer Schuld hat, der ist getrennt von mir und kann auch nicht kommen. Ich mag das Bild von so einem Reinraum, in dem vielleicht Lebensmittel hergestellt werden oder hochsensible Chips oder sowas. Also nicht Kartoffelchips, Computerchips. Ja, wo du nur rein darfst, wenn du komplett rein bist. Du kriegst einen extra Anzug, du wirst irgendwie abgestaubt und abgesaugt und was weiß ich was. Weil da nichts rein darf, was schädlich ist. Und so ist es mit Gott. Und diese Schuld, sie trennt uns von ihm und sie verschwindet nicht einfach. Und im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Religionen gibt es im Christentum auch nicht den Ansatz, ja, dann arbeit halt härter, dann bet halt mehr, dann pilger irgendwo hin, dann gib mehr Almosen und dann wird es hoffentlich am Ende reichen. Gott ist ganz klar und sagt, nee, es reicht nicht, egal wie gut oder wie schlecht du dein Leben lebst. Es ist wie so ein Schuldschein, der an deinem Leben haftet, wo drauf steht: negativ gedacht, schlecht gemacht, versagt, hast nicht gereicht. Aus Gottes Sicht ist sein Anspruch an uns, unerfüllt. Und an Karfreitag, und deswegen haben wir es an das Kreuz geheftet, ist Jesus mit all dieser Schuld ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich zahle den Preis. Ich zahle alles, was ihr mir bringt, alles, was passiert, damit dieser Schuldschein getilgt wird. Paulus schreibt es der Kirche in Kolossä, den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte. Wir wissen doch, wir sollen nicht lügen. Wir wissen doch, wir sollen nicht klauen. Da ist etwas in uns, das, wenn es nicht komplett abgestumpft ist, das weiß, dass es nicht okay ist. Es klagt uns an. Weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, diesen Schuldschein, und damit für immer beseitigt. Und das ist die schöne Botschaft von Karfreitag. Bernd hat es uns wunderschön nahegebracht, fand ich. Und so passiert am Kreuz etwas Gewaltiges. Jesus nimmt deine und meine Schuld und bezahlt sie. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn Jesus am Kreuz gestorben wäre und im Grab geblieben wäre, dann wüssten wir nicht ganz genau, ob es gereicht hat. Dann würden wir vielleicht alle wieder reinfallen, okay, dann muss ich doch noch ein bisschen was dazu machen. Dann lebe ich doch vielleicht, ich strenge mich an, ein moralisch hochwertiges Leben zu leben, weil wenn es nicht gereicht hat, dann will ich nicht mit leeren Händen dafür vor Gott stehen. Dann wäre es unsicher. Aber wir lesen, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, und dessen Auferstehung uns nun den Freispruch bringt. Deswegen finde ich Karfreitag oft so schwierig zu feiern, weil es ist nur die halbe Miete. Und Ostern wird komplett mit Ostersonntag. Jesus lebt, es hat gereicht, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Die Augenzeugen bestätigen uns das und wir dürfen es glauben. Er hat uns den Freispruch gebracht, der Freispruch über dein Leben, den dir kein Papa, keine Mama, kein Arbeitgeber, kein Partner, kein beruflicher Erfolg, keine Beziehung, kein Geld jemals geben kann. Jesus hat ihn am Kreuz und durch das leere Grab für dich gebracht und sagt, gib mir deinen Schuldschein und du bekommst den Freispruch. Die Auferstehung ist Gottes Antwort auf unsere Lebensumstände. Es ist bezahlt, es ist erledigt, es ist genug. Ich darf Kattel nach vorne bitten. Da bist du. Sie wird uns das ganz plastisch näher bringen, was an Ostersonntag passiert ist. Wir überstreichen dieses Kreuz in der Hoffnung, nicht alles einzusauen. Weil ich weiß doch, was immer ich sage, ihr habt es zum Mittagessen vergessen, aber vielleicht bleibt dieses Bild ja in Erinnerung. Gut, dass wir bald umziehen. Genau, wir üben hier schon mal zum Streichen. Fröhlich drauf. Mal gucken, ob der Topf reicht. Sehr gut, darfst alles einsauen. Bernd, ich zahle dir eine neue Kiste, wenn du die wiederhaben wolltest. Ist okay. Die gehört dem Heaven. Wir spenden auch an das Heaven nochmal. So, das Kreuz ist voll. Und jeder von uns kann Zettel noch und nöcher und jeden Tag neu dahin hängen. Aber jetzt mit Ostern dürfen wir wissen, es wird überdeckt. Es wird überdeckt. Wir haben extra die Folie, macht euch keine, die ganzen Schwaben hier. Die laufen gleich los und holen Putzlappen. Oh nein! Wir müssen die Folie auch nicht wieder zurückschicken, wir dürfen die einsauen. Ja. Und die Wahrheit ist, Gott vergibt uns. Jesus zahlt diesen Schuldschein. Und es macht nicht, dass es nie da war. Aber es macht es uns vergeben ist, dass es weiß wird, dass wir neu anfangen dürfen. Das ist Ostern. Es ist nicht Schwamm drüber, sondern es ist geklärt. Es ist erledigt. Und egal, was du ranhängst, das ist da. So, und damit ihr nicht nur der Kattel zuguckt, habe ich noch was Kleines vorbereitet. Und zwar, Ostern gehen wir auf die Suche. Ja, viele von euch waren vielleicht schon, oder wenn ihr Kinder habt, dann waren die schon suchen. Und wir haben Ostern verbunden mit Suchen und Finden. Ja, die Frauen gingen zum Grab und haben Jesus gesucht, sie haben ihn dann gefunden. Es gibt ein Geschenk und ich habe ein paar Geschenke der Auferstehung mitgebracht und hier im Raum versteckt. Meine Tochter hat ein paar Eier gebastelt und ihr dürft jetzt mal suchen. Wer findet Ein Ei. Und ihr dürft ihr da entweder vorbringen oder vorgeben. Und wir wollen das so ein bisschen Stück für Stück dann aussuchen. So, wer findet Eier? Sie hat sie gebastelt. Wenn ihr leere Stühle habt, müsst ihr vielleicht mal rechts und links gucken. Nein, das ist für später, Markus. Wer findet ein Ei? Ist gut, euch mal in Bewegung zu sehen. Sonst guckt ihr immer nur mir zu. Jetzt gucke ich euch mal zu. Super, hier gibt's nichts. Okay, ich gebe euch einen Tipp, unter die Stühle greifen. Ich habe es extra so gemacht, dass wenn du Rückenprobleme hast, findest du es trotzdem. Es müssten 6 Eier werden. Dann lohnt sich's gar nicht. 6 Geschenke der Auferstehung. Wer hat eins? Keiner. Freunde, es kann nicht sein. Yay! Darf ich entweder vorgeben oder vorbringen kurz? Eins haben wir. Fass mal die leeren Stühle, sondern noch eins. Ja, bringt's gerne vor. Dankeschön, genau. Nee, das gehört nicht dazu. Das ist von irgendeiner anderen Predigt. Cool. Okay, die Wahrheit ist, ich wollte nur, dass ihr mal die Stühle kontrolliert vorm Umzug. Sehr gut, 3 haben wir. Nee, wir suchen Eier. Was alles unter unseren Stühlen hängt. Super, Kattel. Kattel, vielen Dank. Gebt ihr mal einen fetten Applaus hier für die Malerarbeit. Jetzt bin ich weiß. Macht nichts. Lass die, glaube ich, liegen. Das tropft zu arg. So, 3. Es müssen 6 sein, Freunde. Wer hat die Eier geklaut? Okay, dann brauchen wir nochmal rote Zettel und ihr müsst nochmal anheften. Ey. Diebe. Ah, da kommt noch 1. 4. Krass, so viel Mühe habe ich mir gar nicht gegeben. Habt ihr die Lernstühle rechts und links von euch kontrolliert? In meiner Hosentasche. Das wäre jetzt richtig witzig. So, ich habe einfach noch 2. Okay, wir fangen einfach mal an. Genau, ich habe irgendwo auch einen Korb, wo wir sie reinlegen können. Wenn nicht, ich gebe euch auch alle Eier, auch wenn ihr sie nicht findet. Ist okay. Also wenn ihr noch 2 findet. Nicht, dass sie vorhin abgefallen sind und irgendwer Fleißiges hat sie dann aufgeräumt. Also ich war in Mathe nie gut, Jochen, aber bis 6 kriege ich es gerade noch so hin. Gut, dann gehen wir sie einfach mal ein bisschen durch. Das erste ist das Geschenk der Vergebung. Ja? Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind wir unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist, heißt im Epheserbrief. Hey, Ostern sagt uns, Ostern schenkt uns, dass dir vergeben ist. Das hatten wir gerade schon ein bisschen. Freunde, das heißt, deine Vergangenheit definiert dich nicht mehr. Wie viele von uns hängen fest bis in die Kindheit zurück und sagen, ja, aber weil es damals, weil ich das gemacht habe oder weil das mit mir passiert ist, das definiert, wer ich bin. Ostern sagt, nicht dein größter Fehler und nicht dein tiefster Absturz ist das, was dich definiert. Was haben wir noch? Ein Geschenk von neuem Leben. Im 2. Korinther lesen wir, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hey, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist und dieses Osterwunder glaubst und annimmst, dann fängt etwas Neues in dir an. Es ist nicht das, was so viele denken, was Glaube ist. Es ist so ein Add-on, weil mir sonntagmorgens langweilig ist. Und ja, wenn ich mal Omas verstaubte Bibel rausziehe, dann lese ich da auch mal eine halbe Seite. Sondern mit Gott ist ein neuer Anfang möglich. Er wünscht sich für dich, dass du einen Neuanfang starten kannst. Das Geschenk vom ewigen Leben. Aus Johannes, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hey, Ostersonntag zeigt uns, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Mein Papa hat jetzt in der Trauerphase und meine Mama immer wieder das wiederholt, hey, der Tod ist das letzte große Tabuthema in unserem Land. Und vielleicht stimmt das. Ja, Sex sells, das sehen wir inzwischen überall, darüber kann man reden, außer in Kirche vielleicht, müssen wir mal anders drüber reden, aber über den Tod reden wir so selten. Und wenn, dann über aktive Sterbehilfe und ob wir das erlauben sollten oder nicht. Aber wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann verliert der Tod seinen Schrecken. Wenn ich an meine Mutter denke, wie sie jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne mit strahlendem Lächeln entschlafen ist, aber wie sie die Tage vor ihrem Tod gesagt hat, hey, ich bin mir so sicher, was kommt. Jesus ist meine Auferstehung, er ist mein Leben. Ich gehe in eine bessere Welt. Es verändert nicht nur, wie wir sterben, sondern auch, wie wir leben. Es ist das Geschenk der Hoffnung. Im ersten Petrusbrief lesen wir das. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Nicht ein, das wird schon irgendwie. Und hoffentlich habe ich genug gepilgert, habe ich genug gespendet, habe ich genug mitgeholfen, habe ich genug Bibel gelesen, genug gebetet, war freundlich genug zu meinem Nachbarn, den ich nicht leiden kann, dass Gott am Ende sagt, reicht schon. Sondern du darfst eine sichere Hoffnung haben. Wenn du mit dem Jesus unterwegs bist, der am Kreuz deine Schuldscheine bezahlt hat und der an Ostermorgen aus dem Grab rausgekommen ist, let's go, auf geht's. Es gibt Hoffnung, die fest ist. Das Geschenk der Freiheit, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist jetzt schon euer Bonus-Ei, weil das habt ihr nicht gefunden. Du darfst ein neues Leben leben, frei von Schuld, von Angst, von dem inneren Druck, nicht zu genügen, es nicht zu schaffen, nicht gewollt und nicht geliebt zu sein. In Jesus Christus findest du die Antwort darauf und eine neue Freiheit. Und das Letzte, vielleicht das Größte, das Geschenk der Beziehung zu Gott. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Reinraum ist für dich aufgelöst. Du bist willkommen da drin. Du bist rein gemacht durch das, was an Ostern passiert. Du kannst einfach zu Gott kommen, obwohl er der heilige, große, perfekte, reine Gott ist. Weil deine Schuld bezahlt wurde. Wenn du die Ostergeschichte gelesen hast dieser Tage, dann kennst du die Stelle, dass im Tempel der Vorhang zu dem allerheiligsten, innersten Raum zerrissen ist in dem Moment, wo Jesus Christus gestorben ist. Und Gott hat klar gemacht, Menschen dürfen zu mir kommen. Die Frage dieser Geschenke der Auferstehung ist nicht, gibt es sie, sondern die Frage ist, nimmst du sie an? Ist Ostern ein nettes Fest und du sitzt es ab, weil es nachher ein leckeres Essen bei der Oma gibt? Weil man das halt so macht, weil du in der christlichen Familie aufgewachsen bist, weil es irgendwie die Wurzeln unseres Landes sind. Die Frage ist, machst du Ostern zu deinem Ostern? Jesus verspricht uns all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Glaube heißt nicht, du musst alles verstehen. Das heißt nicht, du musst alles zusammen haben. Das heißt nicht, du musst dich halt ein bisschen mehr anstrengen, damit du dabei sein kannst, sondern Glauben, Ostern bedeutet, vor diesem Wunder zu stehen und zu sagen, Gott, ich möchte es annehmen. Ich verstehe es vielleicht nicht ganz, wie können Tote lebendig werden? Vielleicht habe ich ein paar Zweifel, diese Augenzeugen. Okay, es waren so viele, aber kann das wirklich sein? Kann man ihnen vertrauen? Und auch auf der persönlichen Ebene. Gott, nimmst du wirklich meine Schuld? Nimmst du mir die Angst vorm Sterben? Gibst du mir eine neue Hoffnung? Kann ich wirklich dein Kind werden? Und die Frage ist, ob du es annimmst. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du an einem Karfreitag. In deinem Leben zerbricht gerade ganz viel und du stehst da hoffnungslos und weißt nicht weiter. Vielleicht ist es wie Karsamstag, so eine Zwischenzeit. Es ist nicht wieder richtig gut, es ist aber auch irgendwie nicht mal so ganz akut schlimm. Du wartest darauf, dass Gott etwas tut oder das Leben irgendwie weitergeht. Und dann möchte ich dich einladen, zu Ostersonntag zu kommen. Gott lädt dich ein, es geht weiter, es gibt Hoffnung. Weil er lebt, kannst du leben. Nicht irgendwann, sondern heute. Das ist die gute Botschaft von Ostern. Das ist das, was wir feiern an diesem Tag. Jesus, und so danken wir dir für Ostersonntag, für all die Geschenke, die du uns machst, für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich aufgemacht hat, innerlich an dieses Grab zu kommen und zu entscheiden, ob er glaubt, dass es leer ist oder nicht. Dass du Hoffnung schenkst, dass du Vertrauen schenkst und dass du dich offenbarst und dass wir erleben dürfen, dass die Kraft von Ostern auch in unserem Leben wirksam ist. Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass wir Ostern feiern dürfen. Du bist großartig und wir wollen dir folgen. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Amen.